Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte mit mir auf, Offenbarung, Kapitel 5. Und der Text, der uns als Grundlage dient zu unserer Predigt, den finden wir in Versen 5 und 6, Offenbarung 5, Verse 5 und 6. Wir lesen in dem Worte Gottes: Und einer von den Ältesten sprach zu mir, und das ist der Apostel Johannes: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Und ich sah, und siehe, inmitten des Thrones und der vier Tiere und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es geschlachtet wäre, und es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die gesandt sind in alle Lande. Soweit der Text. Es ist ein sehr befremdender Text, den wir eben gemeinsam gelesen haben. Wir verstehen die Worte. Ich denke, wir wissen auch, ich hoffe, wir wissen auch ganz genau, von wem die Rede ist. Aber die Bilder, die gebraucht werden, sind für uns doch, ich sag einmal, fremd klingend. Ja? Eins ist klar, und ich denke, jedem Einzelnen von uns ist das doch klar, weil wir ja auch den Zusammenhang dieser Verse kennen. Es ist der auferstandene Jesus Christus, den Johannes hier in der Herrlichkeit im Himmel sieht und beschreibt. Und das ist eben das Problem. Es ist nicht die Frage, wen er sieht, sondern die Frage ist, warum gebraucht er an dieser Stelle diese Bilder, diese Illustrationen, diese Titel? Und genau diese Frage wollen wir versuchen zu beantworten heute Morgen, unter anderem auch diese besondere Realität dann auch unterstreichen, dass der auferstandene Herr Jesus der Anbetung und des Lobpreises und eigentlich unseres ganzen Lebens würdig ist. Schaut einmal, wir leben in Nordamerika, wenn wir solche Dinge lesen, wie hier eben in dem Text, ja, wir sind ein bisschen schockiert, vielleicht ein bisschen verwirrt, diese Titel, diese Vergleichsbilder hier im Text zu lesen. Löwe von Juda, Wurzel Davids, Lamm, das geschlachtet ist oder wie geschlachtet ist, sieben Augen, sieben Hörner. Diese Bilder und Vergleiche sind für uns nicht einfach einzuordnen, für mich ja auch nicht. Und werden auch nicht sein, es sei denn, dass wir uns gut im Alten Testament auskennen. Ich kann das von mir nicht behaupten. Ich kenne das Alte Testament, aber dass ich mich sehr gut drin auskenne, das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite, eine fromme jüdische Person, und ich denke auch viele säkuläre jüdische Menschen, die von Kindesbein an mit dem Alten Testament aufwachsen, ja, für sie ist es kein Problem, diese Dinge, die Johannes hier schreibt, richtig einzuordnen. So, wir vergessen es sehr schnell, lesend die Heilige Schrift, dass der größte Teil, der weitaus größte Teil der Heiligen Schrift der Bibel, hauptsächlich von jüdischen Menschen geschrieben worden ist. Die Bibel ist ein jüdisches Buch. So, was würde eine jüdische Person, die das Alte Testament kennt, in dieser Beschreibung des Johannes erkennen? Ohne Zweifel würde jeder, der sich mit den Prophetien des Alten Testaments beschäftigt hat, mit ihnen aufgewachsen ist, wissen, Johannes der Apostel spricht hier von dem Messias, von dem Gott verheißenen Messias. Ich möchte uns auf einen anderen Bibel Text noch einmal aufmerksam machen, den wir sehr gut kennen und der uns so ein bisschen auch einen Hinweis gibt oder vielleicht ein bisschen hilft, diese Dinge, die wir hier gelesen haben, besser zu verstehen. Erinnern wir uns daran, was Johannes der Täufer seinerzeit, seinerzeit gesagt hat, als er zum ersten Mal Jesus von Nazareth gesehen hat. Was hat er gesagt? Ihr wisst es, ich lese uns, Johannes 1, 29. Am folgenden Tage sieht Johannes Jesus auf sich zukommen, so keine Frage, wen er wirklich sieht. Und er spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. So, was hat Johannes gesehen oder wen hat Johannes gesehen? Hat er ein wortwörtliches Lamm gesehen? Natürlich nicht. Der Text sagt es uns, er sah Jesus auf sich zukommen. So, die Frage ist, warum gebraucht er dieses Bild des Lammes? Ihr Lieben, er gebraucht es aus demselben Grund, wie der Apostel Johannes an dieser Stelle auch tut, ja, die wir eben gemeinsam gelesen haben. Es liegt dem einen und auch dem anderen Johannes sehr am Herzen, dass ihre Zuhörer, dass diejenigen, die den Text dann auch lesen, es sich einprägen, es verstehen, dass Jesus von Nazareth, der von Gott verheißene und gesandte Messias tatsächlich ist. Und das ist, was sie sahen oder gesehen haben, als sie Jesus von Nazareth, ja, tatsächlich gesehen haben. Der eine hier auf der Erde, Johannes der Täufer, und Johannes, der Apostel Johannes hat auch gewusst, dass Jesus der Messias ist, aber hier, entrückt in den Himmel, sieht er den auferstandenen, verklärten Jesus Christus und gebraucht diese messianischen Titel auf ihn. Das hat auch eine Bedeutung. Und deshalb lesen wir in unserem Text, ich habe insgesamt 4 Punkte, die ich besonders betonen möchte, im Zusammenhang dieser 2 Verse, die wir gemeinsam angelesen haben aus Offenbarung 5. Wir lesen in unserem Text über den Messias, so wir haben also eine Beschreibung von jemandem, der aus dem rechten Stamm kommt. Ist das wichtig? Das ist sehr wichtig. Zweitens, wir haben jemanden in der Beschreibung, der die rechte Stammlinie hat. Ist das wichtig? Im Zusammenhang des Messias natürlich ist das wichtig. Viertens, wir haben jemanden in der Beschreibung, der den Sieg errungen hat. Über den Sieg wollen wir heute besonders nachdenken. Welcher Sieg wird hier angesprochen? Und viertens, wir haben jemanden in der Beschreibung mit der rechten Berufung oder mit der rechten Mission. So. Das alles, ihr Lieben, erkennen wir eben in den Titeln, die gebraucht werden und den Bildern, die der Apostel Johannes gebraucht eben in diesem Text. So lasst uns diese Hinweise im Lichte des Alten Testaments einmal überdenken. Wir haben also in der Beschreibung des Johannes hier jemanden, der aus dem rechten Stamm kommt. Der Messias, der versprochene Messias Gottes, musste aus dem rechten Stamm des Volkes Israel kommen. Welcher Stamm war das? Was sagt das Alte Testament? Wir wissen es, es war der Stamm Juda. Gibt es insgesamt 12 Stämme? Aus Juda sollte der Messias kommen. Ich lese uns aus 1. Mose 49, den 10. Vers. Das ist eine der ersten Verheißungen auf den Messias, mit einer der ersten Verheißungen auf den Messias. Und hier wird Folgendes gesagt: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrschaftsstab von seinen Füßen, bis dass der Shiloh, in manchen Übersetzungen steht, bis dass der, dem die Ehre gebührt, kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. So jede fromme jüdische Person, ich denke auch viele säkuläre Juden heute, sie wissen ganz genau, dass der von Gott verheißene Messias aus dem Stamm Juda kommt. Und das ist es, warum bei der Geburt des Herrn Jesu, als die Volkszählung ausgerufen worden ist, Josef und Maria nach Bethlehem reisen mussten, um sich dort zu melden, als solche, die aus dem Stamm Juda kommen oder kamen. Lukas 2, Vers 4, ich lese uns den Vers. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war. Dieser Vers ist ein Hinweis darauf, dass Jesu menschliche Vorfahren, ja, erstens aus dem Stamm Juda kommen. Das jüdische Land, ja, wie der Vers das sagt, spricht nicht von einem Land, das den Juden gehört, von ganz Israel. Es spricht von einem Landabschnitt, von einem Landstrich, der bei der Verteilung des verheißenen Landes dem Stamm Juda zugesprochen worden ist. Und das ist der Hinweis. Die Eltern oder die Mutter von Jesu, aber auch sein angenommener Vater, Josef, Jesus hat ihn angenommen als seinen Vater, beide kamen aus dem Stamm Juda. Nun, wir wissen von Juda, dass er der viertgeborene Sohn Jakobs war, nicht der erstgeborene, der viertgeborene. Aber wir sehen durch das ganze Alte Testament, die Prominenz dieses Stammes. Mehr Raum wird im Alten Testament dem Stamm Juda zugesprochen als jedem anderen Stamm. Bei der Wüstenwanderung, das wissen wir auch, war Juda der Stamm, der als erstes dem ganzen Volk voranging. So, der Messias musste aus dem Stamm Juda kommen. Das war die Verheißung. Das ist, wovon die Propheten gesprochen haben. Aus diesem Stamm wird der Messias kommen. Und darauf weist eben auch das Bild, das Johannes gebraucht, wenn er vom Löwen aus dem Stamm Juda spricht. Der Löwe ist, es ist ein Bild für, es ist der prominenteste, es ist der vorzüglichste, es ist der stärkste, der je aus diesem Stamm hervorkam. Und das ist der Messias, und der Messias ist Jesus Christus. Und wir sehen auch, wir haben eben Lukas 2 gelesen, dass uns schon das zweite, nächste, das wichtigste Merkmal des Messias hier angesprochen wird, wenn gesagt wird, er kommt aus dem Hause Davids. Ja, der Apostel Johannes an unserer Stelle spricht von der Wurzel Davids. Aber es meint das Gleiche. So, wir haben jemanden hier in der Beschreibung des Johannes, der die rechte Stammlinie, das rechte Haus aus Juda aufweisen kann. Ja, Johannes sagt, diese Person, die er sieht, Jesus Christus, er ist die Wurzel Davids, er kommt aus dem Hause Davids. So, Jesus war nicht nur ein Nachkomme aus dem großen Stamm Juda, und es war, zumindest im Alten Testament sehen wir das immer und immer wieder, die meisten Menschen gehörten zu diesem Stamm, von all den anderen Stämmen. Ja, es war der, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, die meisten gehörten zu diesem Stamm. Er war der weitaus größte, stärkste Stamm überhaupt. Und das sehen wir, wie gesagt, in der alttestamentlichen Prophetie im Zusammenhang des Messias. Die alttestamentliche Prophetie sagt nicht, dass der Messias nur einer aus dem Stamm Juda ist, irgendeiner, sind ja sehr viele, sondern dass er eben aus dem Königshaus David kommt. Und wenn wir einmal schauen und nachlesen, dann sehen wir, dass nicht nur die Mutter Jesu, Maria, ein Nachkomme Davids gewesen ist, sondern auch Josef. Es ist interessant, dass Gott so pingelig ist, so präzise ist in all seinen Plänen und in all der Ausführung seiner Pläne. Hier ist eine der Prophetien, die ich uns lesen möchte, aus Jesaja 11, Vers 1. Es wird gesagt, und der Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Hinweisend auf den Messias, Isai war Davids Vater. Vom König David der Vater. Da aber der König David weitaus der prominentere der beiden ist in der Geschichte Israels, erkennen wir den Namen Isai vielleicht nicht so einfach wie den Namen David. So Johannes macht aber in seiner Beschreibung der Person, die würdig ist, das Buch zu öffnen und die sieben Siegel zu brechen, weiter. Ja, er sagt nicht nur, diese Person hat die richtigen Referenzen, es kommt nicht nur aus dem richtigen Stamm, nicht nur aus der richtigen Familie, aus dem richtigen Haus. Er sagt weiter, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. So, wir haben jemanden also in der Beschreibung, ich habe das folgendermaßen ausformuliert, der den Sieg errungen hat. Nun, wenn wir das Alte Testament schauen, in das Neue Testament schauen, entschuldigt mich bitte, dann sehen wir, dass Jesus Christus derjenige ist, der den Sieg über die Hölle, den Tod und den Teufel errungen hat. Wie? Durch sein Leiden und Sterben und sein Auferstehen von den Toten. Und der Hinweis in unserem Text auf das Lamm, das geschlachtet oder geopfert ist, ist der Hinweis, dass die Person, die Johannes sieht an dieser Stelle, Merkmale an seinem Leib, an seinem Körper hat, die davon sprechen, dass diese Person getötet wurde, gekreuzigt wurde. Wir erinnern uns, als der auferstandene Jesus in seinem Herrlichkeitsleib seinen Jüngern begegnet, sagt er bei dieser Gelegenheit zu dem ungläubigen Thomas Folgendes. Johannes 20, Vers 27. Dann sprach er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite, dort, wo Jesus durchstochen worden ist. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. So der verherrlichte Leib Jesu hatte Merkmale der Kreuzigung. Thomas konnte tatsächlich mit seiner Hand diese Merkmale berühren. Er konnte es sehen und er konnte es berühren. Ihr Lieben, der verherrlichte Leib Jesu, und das ist, wie ich es verstehe, ich will hier nicht dogmatisch sein, der verherrlichte Leib Jesu hat heute noch Merkmale der Kreuzigung und das wird so bleiben, denke ich, bis in die Ewigkeit hinein als eine Erinnerung daran, dass Jesus Christus es ist, der sein Leben gegeben hat als das vollkommene Opferlamm für die Sünden der Welt, für eure und meine Sünden. Und das ist es, warum Johannes genau das Bild hier gebraucht, des geopferten, geschlachteten Lammes. Viertens, wir haben jemanden in der Beschreibung mit der rechten Berufung und der rechten Mission. Der Apostel Johannes schreibt, es ist ein Lamm, das sieben Hörner hat und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. So, was bedeuten die sieben Hörner und die sieben Augen im Zusammenhang des Messias, auf den hier hingewiesen wird in unserem Text? Nun, im alttestamentlichen Verständnis war ein Horn ein Sinnbild der Macht und der Stärke. Das Auge steht im Alten Testament für das Wissen oder Intelligenz. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. So das, was Johannes mit diesen Vergleichen oder diesen Bildern zum Ausdruck bringt, ist die Realität, dass der Messias die vollkommene Macht als Gott besitzt. Und die sieben Augen sprechen davon, dass der Messias als Gott den vollen Durchblick hat. So nichts kann seiner Macht, nichts kann seinem Zugriff sich entziehen. Niemand kann dem Messias Gottes etwas vormachen und täuschen. Niemand kann Jesus täuschen. Gerade letzte Woche habe ich jemanden getroffen Und er hat mir Dinge erzählt über einen Freund, den ich seit 20 Jahren kenne. Diese Dinge aber hörte ich zum ersten Mal. So, ich war ein bisschen schockiert, aber dann dachte ich mir, naja, wird das mein Verhältnis zu diesem, meinem Freund ändern? Nein, es wird es nicht. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Jeder. Was mir aber wichtig wurde, ist Folgendes. Ihr Lieben, Menschen, die wir kennen, wir können ihnen etwas vorspielen und die werden es nicht merken. Ich dachte, ich hatte ein Vertrauensverhältnis zu dieser Person, aber die Dinge, die ich gehört habe, die waren mir fremd. Wir können selbst in die Gemeinde gehen und jemandem etwas vorspielen. Oh ja, wir gehören dazu. Wie es in unserem Herzen aussieht, das sieht, ihr wisst nicht, ob ich euch was vorspiele. Ihr wisst es nicht. Jesus weiß. Jesus weiß alles. Und das ist der Hinweis. Jesus als Gott, Messias, der Messias Jesus Christus ist Gott. Er hat den vollen Durchblick. Er schaut in unser Herz und er weiß ganz genau, was ihr gerade in diesem Moment denkt. Manch einen wird es erschrecken. Ich hoffe nicht, sondern ich hoffe, dass es euch segnet, weil diese Realität segnet, weil ihr Jesus lieb habt. So, wir sehen, mit dem Alten Testament in unserer Hand ist es eigentlich, ich sollte nicht sagen, nicht schwer. Es bedarf schon, dass man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, aber es ist nicht allzu schwer, ja, zu sehen, wen eigentlich der Apostel Johannes in diesem Text beschreibt. Es ist der Messias Gottes, es ist Jesus Christus. Und Jesus hat, wie wir wissen und wie wir auch in diesem Text noch sehen, nicht nur die richtigen Referenzen, ja, dass er aus dem richtigen Stamm kommt, aus dem richtigen Haus kommt, ja, des Königs David. So, das meint eigentlich, dass Jesus legal gesehen den Anspruch, das Anrecht hat auf den Thron Davids. Jesus hat also nicht nur die korrekten Referenzen dem Alten Testament nach, sondern er, dadurch, dass er den Sieg errungen hat über Tod, über die Hölle, über den Teufel, sagt es uns auch, dass Jesus eben Gott ist und diesen Sieg erringen konnte. Und wir müssen uns das überlegen. Jesus hat diesen Sieg errungen über Hölle, Tod und Teufel in seiner Niedrigkeit, ihr Lieben, als das Lamm Gottes. So, was kann Jesus heute tun als der Löwe, als der verherrlichte Herr? Er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Wir dürfen das nie und nimmer vergessen. Und ihr Lieben, die Realität ist, wenn wir unser Leben diesem Jesus anvertraut haben, dem Messias Gottes, in Buße, dann sind wir in Jesus, dann dürfen wir an dem Sieg, den Jesus errungen hat, teilnehmen, jetzt schon. Römer 8, 37 sagt uns, aber in dem allen, was ist in dem allen? Das wird uns vorher gesagt. 7 Dinge werden insgesamt erwähnt. Ich möchte sie ganz kurz ansprechen. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Insgesamt interessanterweise 7 Dinge. So in dem allen, diese Not des Lebens, ob es nun Verfolgung ist oder Krankheit, was immer. Was sagt der Text? Überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. So, wenn wir in Jesus Christus sind, ja, diese Dinge sind ein Teil unseres Lebens. Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert und wir wissen nicht noch alles. Aber wir sind Überwinder, weil wir in Jesus sind. Nicht, weil wir so stark sind oder so fromm oder was immer, nur weil wir in Jesus sind. In Johannes 5, Vers 4 und 5 wird uns Folgendes gesagt. Wir kennen diesen Vers sehr gut. Alles, was aus Gott geboren ist, und ihr Lieben, das ist der Schlüssel. Es wird nicht gesagt, alles, die zu der Baptistengemeinde gehören oder die sich Christen nennen oder die, was weiß ich, sich wie nennen, oder richtig gekleidet sind, die richtigen Hymnen singen. Alles, was aus Gott geboren ist, das ist der Schlüssel, die Wiedergeburt. Überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was ist es? Unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und unser Text hier in Offenbarung 5 weist genau darauf hin. Der Messias mit den rechten Referenzen, ja, er hat einen Sieg errungen. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. So, und wir fragen uns, naja, okay, wie können wir das alles? Wie können wir als Christen wirklich überwinden? Ich habe das schon erklärt in dem vorhergehenden Satz. Ihr Lieben, wir können es nur. Ich möchte mich gerne wiederholen, weil das sehr wichtig ist. Wir können nur Überwinder sein, weil wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. Und deshalb wird sich mein Verhältnis zu meinem Freund ändern? Nein. Er ist ein begnadeter Sünder, genau wie ich. Ja? Wir können nur Überwinder sein, weil wir reingewaschen worden sind durch das Blut Jesu Christi. Wir können es nur sein, weil Jesus uns wiedergeboren hat. Wir können das nicht aus uns selbst machen. Jesus tut es durch den Heiligen Geist. Und nur weil wir in Jesus sind, da können wir uns nichts zuschreiben. Können wir tatsächlich Überwinder sein. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Wir wollen uns jetzt vorbereiten zum Abendmahl. Lasst uns gemeinsam das angefangene Lied 255 zu Ende singen und in der Zeit darf ich die Brüder, die mir helfen werden, beim Abendmahl austeilen, nach vorne bitten. 255. Wir singen die Strophe 3 und die Strophe 4, bitte.